Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Ich bin im gewissen Sinn jetzt heute auch ein Herold, der das Wort Gottes verkündigt. Und wenn man hier das Rednerpult betritt, macht man sich schon manchmal Gedanken. Man macht sich bewusst, um was geht es eigentlich? Geht es um meine Worte, die ich hier sage, oder geht es wirklich um das Wort des lebendigen Gottes? Und das ist immer wieder eine Herausforderung, darüber nachzudenken, dass nicht das letztendlich meine Worte die entscheidenden Worte sind, sondern das, was Gott durch mich, schwache Person, weitergibt. Und es ist ja immer wieder wichtig, darüber nachzudenken, was ist eigentlich heute wichtig für die Gemeinde. Und heute habe ich mich gefragt, oder die letzten Tage oder Wochen, was ist eigentlich das wichtigste Anliegen für uns Menschen, besonders nach so einer kurzen Evangelisationswoche, wo ja der Mobitreff hier am Forum war und wir mit vielen Menschen in Kontakt getreten sind, tiefgehende Gespräche gehabt haben, aber auch sehr oberflächliche, ich habe teilweise ganz oberflächliche Gespräche auch gehabt. Aber was ist eigentlich das größte Anliegen für uns Menschen von Gottes Seite aus? Was ist das Hauptanliegen Gottes für uns Menschen, und zwar für alle Menschen? Von der ersten Seite bis zur letzten Seite in der Bibel. 2. Timotheus 2, Vers 4. Da steht, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, letztendlich ist es, wenn wir die Bibel lesen, fast auf jeder Seite kommt es uns entgegen. Dass Gott im Alten Testament wollte, Gott, dass die Menschen immer wieder umkehren, sich retten lassen. Die Versöhnung. Nee, 1. Timotheus, Entschuldigung, habe ich 2. gesagt. Okay. 1. Timotheus 2, Vers 4. Entschuldigung. Also die Versöhnung des Menschen mit Gott, und das geht nicht einfach so, dass man irgendeinen Schalter umlegt, dass man hier irgendwie einen Knopf drückt und sagt, ja, und jetzt bist du ein Kind Gottes, jetzt bist du versöhnt mit Gott, sondern wir Menschen haben uns ja entfernt von Gott. Durch den Sündenfall haben wir uns weit entfernt von Gott. Und um es schon vorwegzunehmen, es deutet alles in der ganzen Bibel auf den Herrn Jesus Christus hin, der das Äußerste für unsere Rettung in die Waagschale gelegt hat. Wir haben es heute schon im Abendmahl gehört, dass der Herr Jesus sich sogar bespucken hat lassen, um uns zu erlösen. Und in 2. Korinther, jetzt habe ich es aber richtig, 2. Korinther 5, Vers 21, da steht etwas ganz, ganz Wichtiges, was sehr Gewaltiges, das mich immer wieder bewegt. Da steht 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also gewaltig, oder? Als der Herr Jesus, als der Sündlose, hat sich voll für Menschen hingegeben. Für uns sündige Menschen. Er wurde sogar zur Sünde gemacht. Seid ihr schon mal zu Unrecht beschuldigt worden? Total, ihr wusstet es genau, es ist total verkehrt. Das geht tief rein, oder? Und wenn es nur die kleinste wenn es vielleicht die kleinste Sache ist. Aber der Herr Jesus hat komplett die ganze Sünde auf sich genommen, obwohl er total unschuldig war. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Und wir wollen heute etwas bewegen, das in der Verkündigung des Evangeliums eine ganz entscheidende Rolle spielt. Nämlich diese drei Begriffe, die für die Gotteskindschaft, für die Versöhnung mit Gott eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das sind drei Begriffe. Buße. Buße heißt so viel wie Erkennen unserer Sündhaftigkeit vor dem heiligen und gerechten Gott. Dann die Bekehrung, die daraus resultierende Umkehr zu Gott. Und die Wiedergeburt, das neue Leben aus Gott. Das Auferstehungsleben Jesu kommt in mein Leben. Natürlich muss man sich bewusst sein, dass auch in manchen Religionen und in pseudo-christlichen Strömungen diese Begriffe verwendet werden. Oftmals in unbiblischen Zusammenhang. Aber für uns ist es deshalb sehr wichtig, auch diese biblischen Begriffe biblisch richtig einzuordnen. Und das will ich heute auch in der Predigt hoffentlich so rüberbringen, dass es am Ende jeder versteht, dass ohne diese drei Begriffe niemand ein Kind Gottes werden kann. Es ist unumgänglich. Natürlich sind es nicht nur die drei Begriffe als Wörter, sondern sind diese Dinge müssen aktiv in mein Leben hineinwirken. Und das bewirkt auch diese Veränderung. So habe ich manchmal den Eindruck, manche meinen, sich bekehren oder Christ zu werden heißt, ja, ich akzeptiere irgendwie die christlichen Werte. Das habe ich auch mal wieder gehört. Am Mobitreff, ja, ich akzeptiere doch die christlichen Werte, die lebe ich. Oder ich besuche vielleicht die Gemeinde oder irgendeine Kirche, besuche einen Gottesdienst. Und das soll dann das Zeichen sein, dass ich ein Christ bin. Denken wir darüber nach, es ist wesentlich mehr. Es geht um eine lebensverändernde Umkehr, die aktiv in mein Leben hineinwirkt. Wir haben es mit drei Begriffen zu tun, die, ja, wie schon angedeutet, Begriffe, die irgendwie alle drei zusammengehören. Buße, Bekehrung und Wiedergeburt oder Neugeburt. Und die ersten zwei Begriffe, Buße und Bekehrung, bedeuten eigentlich fast dasselbe. Aber nicht ganz. In der Wortbedeutung unterscheiden sie sich doch schon ein wenig. In einer der ersten christlichen Predigten im Apostelgeschichte 3, Vers 19 sagt der Apostel Paulus zu seinen Zuhörern, die hauptsächlich Juden waren, können Sie mal aufschlagen, Apostelgeschichte 3, Vers 19, da steht, tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Man könnte hier sagen, als Mathematiker, das ist eine Addition, die alle drei zusammenwirken. Das heißt, Buße, Bekehrung ist gleich Sündenvergebung oder Sündentilgung. Aber bevor ich zu der Erkenntnis der Buße komme, muss noch etwas ganz Entscheidendes klar werden. Nämlich was? Dass ich erkenne, dass ich ein durch und durch sündiger Mensch bin, der vor dem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen kann. Und es kann ein sehr langer Prozess sein. Manche brauchen Jahre, Jahrzehnte, bis sie einmal erkennen, boah, ich bin ja ein Sünder, ich kann vor dem heiligen Gott gar nicht bestehen. In Römer 3, Vers 23, da steht, denn alle, und zwar alle, wenn hier alle steht, dann steht alle. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also ein wichtiger Meilenstein zur Gotteskindschaft ist, dass wir erstmal erkennen, wir sind durch und durch sündig. In mir ist nichts, aber auch gar nichts, das den Himmel oder das ewige Leben verdienen könnte. Auch nicht irgendwelche Werke oder sonst irgendwas. Habt ihr schon mal mit öligen, schmierigen Händen weiße Wäsche aufgehängt? Also ich habe gerade mal einen Ölwechsel gemacht. Wer ist denn da? Wer ist ein Mechaniker? Wer hat schon mal einen Ölwechsel gemacht? Also, nach dem Ölwechsel kommt die Manuela mit der weißen Wäsche und sagt, Lutz, häng doch mal bitte die weiße Wäsche auf. Boah. Du könntest die noch so anstrengen. Die würden nicht sauber an diese Leine kommen, hundertprozentig. So ist es, wenn wir meinen, gerecht zu werden vor Gott. Wir werden es nicht schaffen. Es ist unbedingt eine Umkehr nötig. So sind wir jetzt bei dem Thema Buße. Dieser Begriff Buße heißt im Griechischen Metanoeo heißt so viel wie seinen Sinn ändern, begleitet von einer echten Hinwendung zu Gott. Also es findet eine Sinnesänderung eines Menschen statt, die von Reue gekennzeichnet ist. Und Reue hat nur ein Mensch, der erkennt, dass an ihm etwas dran oder drin ist, das der Vergebung oder des Bekenntnisses bedarf. Und biblisch gesehen ist es natürlich gemeint, dass unser sündiges Dasein, unsere sündige Natur vor dem heiligen und gerechten Gott nicht bestehen kann. Und wenn dies geschieht, wenn wir das kapieren, wenn wir das verstehen, dann findet eine Umkehr statt. In unseren Versen wird es deutlich, wie unsere Sünde getilgt werden kann. Tut Buße und bekehrt euch. Wenn wir diesen Schritt verstanden haben, dann kommen wir zum zweiten Begriff, nämlich sich bekehren. Epistrepo bedeutet wenden, sich umwenden. Stell dir vor, du bist als Geisterfahrer auf dieser Erde, auf der Autobahn unterwegs auf der Erde. Ja, okay, kann man vielleicht auch. Du bist komplett in der falschen Richtung. Mir ist das schon mal passiert, dass mir einer entgegenkommen ist. Da schaust du ganz schön blöd. Aber angenommen, du bist hier auf der falschen Spur. So könnte mir das aber darstellen. Das ist sehr gefährlich. Du bist auf der falschen Spur in Richtung ewige Verdammnis. In die Hölle, in die ewige Gottesferne, in den Feuersee. Und wenn du nicht die Richtung änderst, wird sich das fortführen. Bis zu dem Zeitpunkt. Und da hilft nur Wenden. 180 Grad Richtungsänderung. Nicht 360. Dann bist du dann wieder am gleichen Punkt, okay? Das sind dann falsche Bekehrungen. Die führen wieder zu sich selber und wieder in die genau falsche Richtung wie vorher. Die Umkehr zu Gott ist eine 180 Grad Wendung. Es gibt in der Bibel ganz viele Bekehrungen, auch im Alten Testament, sehr oft in der Geschichte des Volkes Israel mussten diese Bekehrungen, diese Umkehr zu Gott praktiziert werden. Nicht immer hat das Volk auf den Ruf Gottes zur Umkehr gehört. Und das ist heute auch nicht viel anders. Auch heute redet Gott noch zum Menschen durch verschiedene Dinge, durch Bücher, durch Traktate, durch Medien. Schicksalsschläge und dann sind wir gefordert, uns zu entscheiden. Aber viele Menschen bleiben verhärtet oftmals, nicht immer. Gott sei Dank gibt es Menschen, die auch heute in dieser gottfernen Welt noch umkehren. Auch bei dem Volk Gottes war das oft so. Gott hat ihnen oft zwei Möglichkeiten gegeben. Zum Beispiel in 5. Mose 11, 26. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. den Segen, wenn ihr den Geboten Gottes gehorcht oder des Herrn gehorcht, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam seid und von dem Wegen, den ich euch heute gebiete, abtretet, so dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Es gäbe viele Beispiele auch aus dem Alten Testament, wo Gott sagt Segen oder Fluch. Gott dienen oder den Göttern, den Götzen. Sünde oder die Gebote Gottes. Im Neuen Testament habe ich schon einen Vers vorgelesen vorher. Da haben sich Menschen bekehrt auf diese Aufforderung, tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Wir haben es vorher schon gelesen, Apostelgeschichte 3, Vers 19. Und darauf bekehrten sie sich 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder. Wie viel wissen wir nicht. Und diese Verkündigung war eigentlich nichts Neues. Jesus, es zieht sich eigentlich diese Botschaft durchs ganze Neue Testament, eigentlich durch die ganze Bibel, aber auch durchs ganze Neue Testament. Der Herr Jesus verkündet es zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 17. Da steht, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Johannes der Täufer predigte es, Markus 1, Vers 5. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und auch der Apostel Paulus hat immer wieder das angesprochen. Ich möchte noch ein Beispiel bringen aus dem 1. Thessalonicher. Da sagt er nicht, tut Buße und bekehrt euch, aber da erzählt er von den Thessalonichern, wie sie umgekehrt sind zu dem Herrn. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, da steht, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Es wird hier klar gesagt, was passiert, wenn ein Mensch umkehrt zu dem Herrn oder zu dem lebendigen Gott. Aber es steht auch, was passiert, wenn wir nicht uns von Jesus retten lassen. Wenn wir nicht umkehren, dann wird der kommende Zorn uns treffen. Was ändert sich eigentlich bei einer Bekehrung? Meistens. Oder eigentlich immer. Ein Gotteslästerer wird zum Gottesbekenner. Paulus ist das beste Beispiel. Paulus war ein Christenverfolger und danach war er ein Diener des Evangeliums. Und was für einer. Wahnsinn. Ein Götzendiener jetzt dient jetzt dem lebendigen Gott. Aus dem Kind des Zorns wird ein Mensch, der zu guten Werken geschaffen ist. Aus einem Verfolger oder Lästerer wird ein Verkünder des Evangeliums. Aus einem egoistischen Leben wird ein christozentrisches Leben. Aber jetzt kommen wir am Ende noch zu einem sehr wichtigen Punkt, nämlich die Bekehrung und die Buße ist noch nicht alles. Die Bekehrung ist nämlich nur eine Seite der Medaille. Ich habe hier ein Euro-Stück dabei. Das würde jemand schenken, aber ich Spendierhosen auch. Wer will's? Ihr werdet es sowieso gleich wieder zurückgeben, aber egal. Wer will's? Will keiner wieder gierig sein, gell? Ach, die Moni. Schau das aber mal an, bitte. Nimmst du es oder nimmst du es nicht?
Ich geb's
Gib schon das wieder zurück, genau. Das hat einen Grund. Das sieht zwar schön aus. Bekehrt. Buße getan und bekehrt. Aber da fehlt noch was. Nämlich die andere Seite, die ist komplett ungültig. Also dieses Euro-Stück kannst du zwar an die Wand hängen, aber zahlen kannst du mit diesem Euro-Stück nicht. Darum hat das die Moni mir jetzt auch zurückgegeben. Die Bekehrung, die eine Seite des Geldstücks, ist zwar schon ein wichtiger Schritt. Wir haben zum Beispiel erkannt, dass unsere Sünden uns von Gott trennen, dass wir Jesus Christus als unseren Retter brauchen, das ist alles wichtig. Aber wenn das alles ist, sind wir nur tote Gerettete. Nur Lebende werden ins Reich Gottes einziehen. Nur die eine gültige Währung haben, in Anführungsstriche. Nur die mit einem Hochzeitskleid. Es gibt ja das Himmelsreich-Gleichnis, wo sich einer reinschleicht und sagt, er hat ein Hochzeitskleid an. Und der Herr Jesus sagt, du hast keins an, schmeißt ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Jesus sagt zu dem gelehrten Pharisäer Nikodemus, der ein Oberster der Juden war und ein geistlicher Führer, etwas sehr Lebensnotwendiges. Und das ist die zweite Seite. Wenn die fehlt, dann fehlt was ganz Existenzielles. Das sagt der Herr Jesus zu diesem Gelehrten, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit anderen Worten, wenn du nicht Leben aus Gott bekommst, dann kannst du nicht in den Himmel kommen. Oder wenn du nicht aus Gott geboren wirst, dann bleibt die Sünde in dir und du kannst nicht errettet werden. Wie läuft so ein Leben ab? Du läufst, wirst irgendwann geboren, dann läufst du, ziehst eine Sündenspur hinter dir her, 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 60, bei mir war es 30, fast 30, 70, 80, 90 soll es auch geben. Und dann kommt ein Zeitpunkt, wo du das erkennst und umkehrst. 180, ihr habt es gesehen, gell? Und dann, die Sündenspur ist zwar da, aber wir bekommen jetzt eine neue Identität in Christus. Wir ziehen praktisch den Herrn Jesus an. Der Armin ist immer noch genauso sündig wie vorher. Da hat sich nichts geändert, aber ich bin in Christus und gehe im Blick auf das Kreuz durchs Leben. Ich werde mich auch immer wieder mal versündigen an verschiedenen Leuten oder was weiß ich, an irgendwas. Aber mein Blick ist zum Herrn Jesus. Und ich bin von Neuem geboren. Wir lesen jetzt nochmal ein ganz wichtige Verse. Da brauchst du nur ein Blatt zurück. Johannes 1. Wenn ihr noch auf Johannes 3 seid. Johannes 1. Vers 11. Johannes 1, Vers 11. Das sind sehr, sehr wichtige Verse. Er, nämlich Jesus, kam in das Seine, also auf diese Welt. Und die Seinen, das sind eine der traurigsten Verse eigentlich, die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist eigentlich der Stand des natürlichen Menschen. Wenn auch hier sein Volk angesprochen ist, aber eigentlich gilt es auch für alle Menschen. Der natürliche Mensch, wie er geboren wird, mit der Sündhaftigkeit behaftet, nimmt den Sohn nicht auf. Aber es geht ja weiter. Vers 12 steht, so viele aber ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Natürlich könnten wir jetzt nochmal eine extra Predigt halten, was es heißt, an ihn zu glauben. Kurz und präzise ausgedrückt heißt das, nur er, Jesus Christus, kann mein Leben neu machen. Nur er kann meine Sündenschuld wegnehmen. Nur er kann mich zum Kind Gottes machen. Wenn wir das im Glauben annehmen, dann sind wir Kinder Gottes. Im Vers 13 geht es aber auch weiter. Und das ist jetzt die zweite Seite dieses Eurostücks. Dieses neue Leben, die nicht aus Geblüt, also das heißt so viel wie nicht aus menschlichen, natürlichen Mitteln, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt und das ist ein unumgänglicher Schritt, um ein Kind Gottes zu werden. Wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, werde ich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Dann kann ich sagen wie Paulus, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Vieles im Reich Gottes ist ein Kann, aber das ist ein heilsnotwendiger Schritt, ohne den niemand den Himmel betreten wird. Es wird einmal Menschen geben, die im Himmel, die nicht getauft sind. Mindestens einen auf jeden Fall, der Schächer am Kreuz. Weil Jesus hat zu ihm gesagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Es wird auch Menschen geben, die nie ein Abendmahl besucht haben. Oder nie einen Gottesdienst besucht haben. Aber es wird keinen im Himmel geben, der sich nicht bekehrt und der nicht von Neuem geboren ist. Hast du schon mal einen Menschen gesehen, der nicht geboren ist, der nicht geboren worden ist? Als wenn hier jemand aufstehen würde und sagen, ich bringe jetzt 1000 Argumente, ich bin nicht geboren. Er könnte sagen, was er will, wir würden es ihm nicht glauben. So wird auch niemand ein Kind Gottes, wenn er nicht von Gott neu geboren worden ist. Das ist eine Unumgänglichkeit. Es ist unumgänglich. Und ein Christ oder ein Kind Gottes ist dann in Christus. Ich habe das Beispiel sicher schon gebracht. Aber es ist einfach so gut, dass man es auch mal wiederbringen muss. Hier ist der Armin. Hier ist der Herr Jesus. Die Punkte sind alle die Sünden und so, wo ich da drauf kriege. Armin, könnte mal irgendjemand anders, setz jetzt deinen Namen ein. Du hast genauso viele Punkte wie ich. Da ist der Herr Jesus. Wisst ihr, wenn ich neu geboren bin, wenn Jesus in mein Leben kommt, dann bin ich in Christus. Und wie sieht mich der Vater? In Christus. So sieht mich der Vater. In Christus. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung oder eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Hier steht nicht, dass das Alte sich verbessern wird. Das wäre Religion. Sondern es ist vergangen. Es gehört dahin, wo es auch vor Gott hingehört, nämlich in den Tod. Damit das Neue aus Gott zum Leben kommt. Sich quasi entfalten kann. Dem alten Nikodemus, Saulus, Simon Petrus und viele andere im Neuen Testament ist es klar geworden, dass sie neues Leben aus Gott brauchen. Sie haben erkannt, dass Gott aus ihnen etwas zu seiner Herrlichkeit macht. Und er möchte, dass wir erkennen, in uns ist keine Kraft, die vor Gott bestehen könnte. In uns ist kein Leben, das in irgendeiner Form uns zu Gottes Kinder machen könnte. Deshalb fordert uns Gott auf, tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Wenn jemand diesen Schritt noch nicht getan hat, tu es heute. Du weißt nicht, ob es ein Morgen gibt. Weiß niemand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. So steht es in Hebräer 3, Vers 8. Und wenn ihr diesen Schritt tut, macht es bitte öffentlich. Sagt es der Gemeinde, sagt es deinen Arbeitskollegen, deinen Verwandten oder was auch immer, dass du jetzt dass du jetzt dem lebendigen Gott dienen willst und dass du zu diesem lebendigen Gott auch gehörst. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen von John Wesley. Die meisten kennen John Wesley, der war der Gründer der Methodistenkirche und ein Evangelist im 18. Jahrhundert. Und damals sind Tausende oder sogar Millionen zum Glauben gekommen. Und dieser John Wesley hatte mal einen sehr merkwürdigen Traum. Er war gestorben und wanderte in die Ewigkeit. Da kam er an ein großes Tor und klopfte an. Ist hier der Himmel? Fragte er. Nein, war die Antwort. Hier ist die Hölle. Boah, er erschrak. Aber dann fragte er weiter, gibt es hier Leute von der englischen Kirche? Ja, sehr viele. Gibt es hier Baptisten? Ja, sehr viele. Gibt es hier auch Lutheraner? Ja, sehr viele. Und dann dachte er an seine eigene Kirche. Er traute sich gar nicht zu fragen, gibt es hier auch Methodisten? Ja, sehr viele. Erschrocken eilte er weit und kam an die Himmelstür. Wieder fragte er, gibt es hier im Himmel Methodisten? Nein, keinen einzigen, war die Antwort. Tief betrübt fragte er weiter, sind etwa Lutheraner hier? Nein. Aber vielleicht von der englischen Kirche oder Baptisten? Nein, auch nicht. Ja, was sind denn dann für Leute im Himmel? Da hörte er eine sanfte Stimme. Hier gibt es nur arme Sünder, die durch das Blut des Heilandes reingewaschen wurden. Hast du dir schon mal überlegt, was du antworten würdest, wenn Gott dich fragt, warum er dich in den Himmel lassen sollte? Beim Mobitreff sind diese Fragen auch gestellt worden. Und mir ist es wieder so bewusst worden, am Mobitreff, wie viele Menschen sich nicht scheren darum, was Gott möchte. Sie leben so dahin, wie die Geisterfahrer. Egal, wenn einer kommt, Gott wird das schon irgendwie. Mir ist das irgendwie so bewusst worden. Sie laufen unbedarft ins Verderben, ins ewige Verderben. Gott möchte das nicht, sondern er will viele Kinder haben. Freude wird im Himmel sein über einen Sünder, der einen Gottesdienst besucht? Nein, der Buße tut. Nur durch des Heilandes vergossenes Blut für dich und den Glauben an dieses Opfer kann dich retten. Da gibt's hier ein Lied, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrengeld. Können wir das gleich singen? Flexibel. Die Eintrittskarte in den Himmel wird sein, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrengeld. Amen.